Ja, jetzt habe ich Melanie und Christian vom Streetwork-Team des Suchtzentrums Leipzig am Telefon. Beschreibt doch vielleicht erstmal eure Arbeit. Vielleicht erstmal Melanie.
Genau, also wir sind Straßensozialarbeiter für Erwachsene. Das heißt, wir suchen Menschen oder erwachsene Personen im öffentlichen Raum auf, versuchen mit denen in Kontakt zu treten und eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und sie in ihrer Lebenssituation zu unterstützen. Dabei arbeiten wir nach den Arbeitsprinzipien, dass wir niedrigschwellig sind, akzeptierend, gegebenenfalls anonym. Genau. Und wir haben insgesamt 2 Streetwork-Teams jetzt vom Suchtzentrum aus. Unser Team, wo jetzt Christian und ich mit da drin sind, wir arbeiten im Leipziger Westen. Das andere Team arbeitet im Leipziger Norden. Und dann gibt es noch den Hilfebus, der immer abends noch unterwegs ist.
Ich bin quasi Teil dieses Teams Konsum, das im Westen arbeitet, bin aber noch die heißt Crystal-Stelle, das ist quasi vom Land Sachsen finanzierte Stelle, die speziell auf Prävention und Gesundheitshilfen für Crystal-Konsumentinnen geschnitten ist. Also praktisch bedeutet das einfach, dass ich meinen Fokus mehr auf Sucht habe, auch so Safer-Use-Pakete, die wir gepackt haben, ausgeben kann und einfach mehr in der Suchthilfe vernetzt bin, sag ich mal so.
Ja, die Wohnungslosigkeit ist ja immer wahrscheinlich auch so ein mehrfaches Problem, dass nicht einfach nur eine Wohnung dir fehlt, sondern manchmal sind damit auch daran auch andere Probleme gekoppelt, wie zum Beispiel Suchterkrankungen möglicherweise. Aber den Wohnungslosen kann man ja wahrscheinlich gar nicht so einfach klassifizieren, denn den typischen Wohnungslosen gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber was es gibt, das sind vermutlich ja im Moment ganz gegenwärtige Einflüsse auf eure Arbeit. Da denke ich jetzt an die Covid-19-Ausbreitung dieses Frühjahr, aber auch, ja, wie gesagt, der Einfluss von sowas wie Suchterkrankungen oder der Wohnungsmarkt. Ist eure Arbeit jetzt auch Veränderungen unterworfen, die ihr ganz praktisch jetzt mehr bemerkt?
Ich fange mal an. Also durch den Lockdown ja auf jeden Fall wurde unsere Arbeit sehr ja schnell und kurzfristig beeinflusst, was bei den anderen Themen, was jetzt den Wohnungsmarkt und die Drogenszene angeht, das sind ja beständige und langsamere Prozesse als das, was jetzt seit März in global ja passiert ist. Auswirkungen des Lockdowns war vor allen Dingen für unsere Klientinnen und Klientinnen, dass wie auch für den Rest der Gesellschaft die sozialen Kontakte natürlich eingeschränkt werden mussten, was, wenn man wohnungslos ist und auf der Straße lebt, natürlich ein sehr essentieller Punkt gewesen ist, der da wegfällt. Weniger Geld wurde eingenommen, zum einen, weil Kurzarbeitgeld gezahlt worden ist, beziehungsweise keine Flaschen mehr draußen auf der Straße stehen oder nicht in dem Ausmaß wie davor und Betteln ja auch nicht mehr so gut funktioniert hat. Genau, die Umstellung der Behörden und der Ämter hat ja auch eine Weile gedauert und es herrschte allgemeine auch Unsicherheit der Lage, wie ja auch im Rest der Gesellschaft. Es gab aber auch viele positive Ergebnisse aus dem Lockdown letzten Endes heraus. Viele soziale und auch ehrenamtliche Personen haben sich gut vernetzt und es wurden schnelle Lösungen gefunden, die umgesetzt worden sind. Zum Beispiel wurde ein zweites Übernachtungshaus für wohnungslose Männer geschaffen in der Torgauer Straße. Sowieso die Gebührenordnung wurde in allen Übernachtungshäusern ausgesetzt. Das heißt, jeder durfte dort auch tagsüber sich dort aufhalten, hat Essen bekommen, 3 Mahlzeiten am Tag und genau, musste nicht die sonst üblichen 5 € bezahlen. Zum Beispiel auch beim Jobcenter wurden die Anträge, werden jetzt auch elektronisch angenommen. Ich hoffe auch, das bleibt dann auch danach bestehen. Oder na, es gab auch viele positive Einflüsse und natürlich auch nochmal großen Dank oder an das ganze Ehrenamtssystem, was sich darum gebaut hat. Genau, und Einfluss auf unsere Arbeit hat es genommen in dem Sinne, dass wir viel mehr Grundversorgung für obdachlose Personen gemacht haben und natürlich Vernetzungsarbeit die ganze Zeit und schnelle und effiziente Kommunikation benötigt haben und das auch umgesetzt haben. Ja.
Wir sind natürlich auch digitaler geworden und konnten uns, was auch eine sehr schöne, finde ich, Entwicklung jetzt war, dass wir mehr digitale Lösungen in der Kommunikation und aber eben auch gut mit der Statistik, das haben wir jetzt schon länger, aber dass sich diese Hemmschwelle ein bisschen heruntergesetzt hat, sich mit digitalen Lösungen auseinanderzusetzen und das hat auch gut geklappt.
Ja, was deinen Schwerpunktbereich, die Arbeit der Suchtprävention betrifft, das hat sich ja wahrscheinlich auch unter dem Lockdown verändert, weil die Menschen, die sind ja vielleicht dann auch darauf angewiesen, so auf die Straße zu gehen, und wie hat sich das für dich in der Praxis so verändert, die Wahrnehmung?
Also Tatsächlich, so viel hatte sich gar nicht verändert. Ich kann jetzt nur für meinen Teil oder meinen Stadtteil oder unseren Bezirk sprechen. Ich am Hauptbahnhof von dem anderen Team sah es dort nochmal anders aus, aber hier im Westen ist die Szene nicht so kompakt oder nicht so dynamisch wie am Hauptbahnhof. Also hier geht alles, dauert alles ein bisschen länger, bis alles ankommt, aber wir hatten erst die Sorge, dass vielleicht Substanzen teurer wären und die Menschen überhaupt in Engpass an der Versorgung, sag ich mal, mit Drogen stattfindet. Aber das war dann alles gar nicht so schlimm. Und also was Melanie schon sagte, die konnten eben keine Betteln, funktioniert dann nicht mehr so gut. Das waren eher so die konkreten Auswirkungen, dass wir mehr Grundversorgung gemacht haben und auch danach gefragt wurde, nach Essen, nach Gutscheinen hatten wir dann für ein Aldi, danke nochmal Timmy to help. Und also es war eher die Nachfrage stieg nach Grundversorgung, weil die Netzwerke dann nicht mehr so gut funktionierten oder die Bezugsquellen. Tafel hatte ja auch zu.
Ja, da stellt sich dann halt auch so die Frage nach eurer Zielgruppe ein. Einerseits seid ihr jetzt so ein bisschen örtlich da fokussiert im Leipziger Westen. Andererseits ist es natürlich schwierig, denn die prototypischen Wohnungslosen, die gibt es vielleicht gar nicht. Es ist eine sehr vielgestaltige Gruppe von Menschen. Denkt ihr, dass man das irgendwie eingrenzen kann, was typische von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen sind? Oder sind das dann immer ganz unterschiedliche Situationen, in denen die Menschen sind, die euch dann begegnen in der Straßenarbeit?
Also genau, ich kann erstmal zur Zielgruppe generell, also unsere Zielgruppe sind quasi Menschen mit einer Suchterkrankung oder auf dem besten Weg zu einer Suchterkrankung, Menschen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. Und tatsächlich ist jetzt bei uns im Westen, haben wir glaube ich nur 10% ungefähr wohnungslose Menschen. Der Rest sind eher so Trinkergruppen, die sich im öffentlichen Raum treffen und trinken. Also den klassischen Alkoholiker, wie man ihn so nennen würde. Und man kann, also ich glaube, den typischen Klientin gibt es tatsächlich nicht.
Ja, ich wollte auch nochmal betonen, was ja auch so ein bisschen das Thema, um nochmal den Umschwung auch auf den Tag der Wohnungslosen zu bekommen, dass es wirklich keinen Prototypen in der Art gibt, sondern dass es auch wirklich alle Menschen in jeglicher Lebenssituation sehr schnell auch treffen kann. Und dass ja auch wirklich komplexe Situationen sind, die man dann sich gegenüberstellen muss. Deswegen denke ich nicht, dass man da jetzt irgendwie ein Klischee aufmachen kann.
Was natürlich schon so ist, also was wir jetzt aus unserer ganz praktischen Erfahrung einfach, also nicht alle Menschen, die sich im öffentlichen Raum zum Trinken treffen, das hat ja auch eine sehr lange Tradition, haben natürlich, ich sag mal, Probleme oder sind unbedingt, haben eine Sucht. Das ist natürlich so das öffentliche Bild, was so gerne vermittelt wird. Aber auf den Plätzen, dadurch, dass man sich trifft, dass die Menschen dort zusammenkommen, dass es ein Sozialraum ist, ein Raum zum Treffen, sind dort natürlich auch Menschen, die Probleme haben, die dort einfach aber mit dazugehören. Also man kennt sich und ich glaube, da könnte man vielleicht schon, also was ich so wahrnehme, sind oft, wenn man das jetzt mal in einem Klischee, also es sind oft die eben aus allem, die sich auch aus den Gruppen mehr zurückziehen, nichts mehr sagen, die nicht mehr so Teil dieser öffentlichen Gruppe, dieses Platzes sind. Das ist so meine Wahrnehmung, aber ich sehe schon Melanie, will mir gerne widersprechen.
Nee, stimmt ja auch. Also das will ich jetzt gar nicht widersprechen. Genau, ich fand es bloß halt nochmal. Ich glaube, ist ja auch die Frage, über wen wir reden, ob wir über unsere Klienten jetzt direkt reden oder über den Prototypen des Wohnungslosen beziehungsweise Drogenabhängigen. Da habe ich gerade noch so ein bisschen den unterschiedlichen Blick drauf gehabt.
Das sind auch unterschiedliche Gruppen, die quasi zu eurer Zielgruppe gehören. Die sind, wie gesagt, nur zum Teil wohnungslos, zum Teil ist eine Suchterkrankung vielleicht da. Und dann stellt sich natürlich die Frage ab, wann interveniert ihr eigentlich halt? Also macht ihr nur Hilfsangebote, wenn Menschen auf euch zukommen und Hilfe brauchen? Oder geht ihr auch bei Konflikten dann auf der Straße halt da mit dazu und versucht zu vermitteln?
Also ja, das ist natürlich ist ja auch für uns eine schwierige Frage, weil wir gehen ja erstmal auf die Menschen zu, ne? Und wir treffen sie im öffentlichen Raum und ich sag mal, versuchen Sie zu motivieren, uns Ihre Probleme zu berichten und mit uns darüber ins Gespräch zu kommen. Und aber tätig werden wir tatsächlich nur, wenn wir, wenn wir das Mandat bekommen, also wenn jemand tatsächlich mit Dingen an uns herantritt und konkret Hilfe will. Es muss jetzt nicht bedeuten, dass jemand sagt, ich habe Probleme mit dem Amt, ich brauche da jetzt das und das, sondern so direkt wird es oft auch nicht ausgesprochen. Man fühlt sich da auch hinein, man kennt die Leute durch die Kontaktarbeit und man, korrigier mich, Melanie, man spürt dann, wenn irgendwie ein Problem oder ein Anliegen an einen herangetragen wird und dann wird man dort auch am Platz beiseite genommen. Also es ist
Und versucht dann ein bisschen nachzubohren, aber wie schon eingangs gesagt, unsere Arbeit beruht auf Freiwilligkeit, ne? Und wir akzeptieren auch, wenn der Wunsch nicht nach Hilfe besteht. Oder die und die Leistungen zum Beispiel nicht in Anspruch genommen werden wollen, dann versuchen wir trotzdem die Personen dahingehend zu unterstützen, möglichst trotzdem gutes Leben innerhalb ihrer Entscheidungen leben zu können.
Das unterscheidet uns eben auch noch so ein bisschen von der mobilen Jugendarbeit oder vom Jugendstreetwork. Also wir intervenieren natürlich, wenn wir das rechtlich als geboten sehen, also bei Kindeswohlgefährdung oder wenn es überhaupt um minderjährige Kinder geht. Und bei Schwangerschaften ist zum Beispiel ein großes Thema, aber ansonsten haben wir eben dieses Freiwilligkeitsprinzip und müssen leider, muss man ja auch sagen, wie aktuell auch in dem Fall auch zuschauen, das ist jetzt zwar ein bisschen ein Extremfall, aber müssen eben auch die Leute beim Sterben begleiten. Das ist nicht immer der Fall, aber jedenfalls sie begleiten weiter ihren Weg, den sie gerade gehen, der uns vielleicht nicht so gefällt, weiter zu begleiten und eben, wie Melanie schon sagte, versuchen noch Harm Reduction-mäßig das Beste draus zu machen.
Ja, es gibt ganz verschiedene Aufgaben, die sich da euch stellen, auch sehr schwierige. Und was würdet ihr euch denn so wünschen? Ich meine, sowas wie Suchterkrankungen, das ist schwer, Einfluss drauf zu nehmen. Was würdet ihr euch für die Gegenwart und für die Zukunft zur Erleichterung eurer Arbeit wünschen?
Natürlich ist es schwer, uns was für die Klienten in dem Sinne zu wünschen, außer dass sie ein eigenes Sprachrohr bekommen und ihre eigenen Wünsche auch äußern können. Natürlich versuchen wir auch, ein Sprachrohr für sie zu sein und unser Mandat ihnen gegenüber wahrzunehmen. Deswegen wünschen wir uns, dass wir weiterhin und auch verstärkt Forderungen stellen können an das System, dass auch wirklich gesehen wird, dass Wohnungslosigkeit und auch Suchterkrankungen nicht rein individuelles, sondern auch strukturelles, systemisches Problem ist, dass da immer weiter die Sozialarbeit auch Lobbyarbeit leisten kann und dahingehend, dass sich die Situation in der Gesellschaft verändert. Eigentlich wünschen wir uns sehr viel. Man könnte anfangen mit bedingungslosen Grundeinkommen, Schuldenfalle, zum Beispiel der Krankenversicherung, abzumildern. Housing First gibt's dann noch. Natürlich wollen wir auch, dass die Zusammenarbeit und die Vernetzungsarbeit der unterschiedlichen Akteure in der Stadt weiterhin gut funktioniert und weiterhin ausgebaut wird.
Wir wünschen uns vor allen Dingen, dass die Zugänge zu Angeboten weiter niedrigschwelliger werden und dass vielleicht auch ein bisschen ein Umdenken eintritt, dass das Hilfesystem mit Wohnungslosigkeit, dieses Stufensystem mit den Übernachtungshäusern, dass einfach der Zugang noch niedrigschwelliger wird, dass die Menschen in die Angebote auch kommen, dass es keine Vorbedingungen gibt, dass vor allen Dingen ein Umdenken stattfindet, auch mit, dass dieses Konzept der Wohnunfähigkeit verschwindet aus den Köpfen der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und dass eben ja das Housing First umgesetzt wird, wo ja auch hoffentlich was passieren wird in Leipzig. Und ja, die Menschen einen niedrigschwelligen, einfachen Zugang, auch wenn sie vielleicht Probleme mit legalisierten Substanzen oder Alkohol haben, dass sie das kein Grund ist, keine Wohnung zu bekommen. Also ja, Housing First, würden wir uns wünschen, dass es endlich umgesetzt wird.
Ja, mich hat auch das Motiv Freiheit oder Selbstbestimmung in der Wohnungslosigkeit beschäftigt. Viele Menschen wollen ja auch selbstbestimmt leben, lieber unter schlechten Bedingungen vielleicht auf der Straße leben, als in irgendeinem Randbezirk eine Wohnung zugewiesen zu bekommen. Wenn man in einem bestimmten Stadtviertel verankert ist, dann möchte man vielleicht nicht an den Stadtrand ziehen. Die Freiheit ist natürlich verknüpft mit dem Problem Sucht, dann doch ein schwieriges Thema. Wie seht ihr das in eurer praktischen Sicht?
Also auch die große Frage, ist ja auch die große und schöne Frage vom Tag der Wohnungslosen. Muss man auf der Straße leben oder nicht? Und ich denke, das Problem ist eben, wie es Gott schon gesagt hat, das Stufensystem, dass man erst Dinge durchlaufen muss, Notunterkunft, sich quasi bewähren muss im System, um überhaupt an ein selbstbestimmtes Leben überhaupt wieder herangeführt zu werden. Und natürlich gibt es Probleme mit Sucht oder ist das ein problematisches Unterfangen, mit einer Suchterkrankung wieder in Wohnraum zu finden, muss es aber eben nicht sein. Also aus unserer praktischen Erfahrung wissen wir, dass die Menschen natürlich lieber auf der Straße meistens leben, weil sie keine Lust haben, in Sechserzimmern in der Notübernachtung zu nächtigen und wieder raus zu müssen. Das ist ja auch ein großer Wechsel. Das ist einfach ist nichts Stetes, wo sie hingehen können, wo sie kommen und gehen können, wann sie wollen, sondern es wird eben von außen an sie heran eine Struktur getragen, die ihr auch ihren Alltagsleben überhaupt nicht entspricht.
Ja, genau. Und ich wollte noch ergänzend dazu sagen, dass oftmals für viele Gruppen auch gar keine Alternative wirklich gibt. Zum Beispiel in den letzten Jahren sind viel verstärkter Migrationsbewegungen in ganz Europa und auch global gesehen gekommen. Für diese Menschen gibt es keine Möglichkeit, in die Übernachtungshäuser zum Beispiel unterzukommen. Wenn man ein Paar ist oder ein Hund, was ja ziemlich viele wohnungslose Menschen betrifft, dass sie vor allen Dingen jetzt Hunde haben, dafür gibt es kaum bzw. gar keine Möglichkeiten hier in Leipzig. Deswegen wird sozusagen freiwillig die Straße gewählt, obwohl dieses freiwillig natürlich darauf bezogen ist, dass es keine andere Alternative gibt.
Dann wäre dieses Housing First dann vielleicht doch eine Option, denn Housing First könnte man dann auch mit einem Hund eben in einer Wohnung halt praktizieren, eben was dann in anderen Optionen nicht möglich ist.
Genau.
Ja, jetzt könnt ihr vielleicht nochmal auf eure Einrichtung, das Suchtzentrum Leipzig an sich verweisen. Ihr habt ja auch vermutlich eine Internetpräsenz und ja, vielleicht kann man euch auch kontaktieren da irgendwie in eurer Arbeit.
Also das Suchtzentrum Leipzig ist ein freier Träger, der mehrere Standorte in ganz Sachsen hat und genau in der Suchthilfe unterwegs ist. Und zum Beispiel, es gibt das Streetwork-Angebot, der Hilfebus, es gibt ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit Alkoholproblemen, aber auch mit Polytoxenproblemen. Es gibt die Straßenzeitung Kippe, es gibt Waschprojekte, Küchenprojekte. Genau, und übers Internet auftreten kann Christian noch erzählen.
Man kann uns natürlich, generell kann man das uns erreichen unter streetwork@suchtzentrum.de per Mail oder eben auch per, wir haben jetzt groß sind jetzt in den Social Media eingestiegen und haben auch eine Instagram-Präsenz, Save Leipzig heißen wir, glaube ich, dort kann man uns auch erreichen, aber eigentlich ruft man uns an, weil wir ja immer auf der Straße sind. Also am besten telefonisch.
Und ihr seid auch beim Tag der Wohnungslosen dabei. Was macht ihr da? Ihr habt einen Stand wahrscheinlich.
Wir haben mit dem Team Nord, also dem Team Wohnen, dem zweiten Streetwork-Team von Suchtzentrum Leipzig und dem Hilfebus zusammen einen Stand, wo wir unsere Arbeit aufzeigen wollen. Und alle sind herzlich eingeladen, dazu zu kommen und sich zu informieren bei uns und bei den anderen Ständen.
Ja, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Sind für euch jetzt noch Themen, die vielleicht bis jetzt noch nicht im Gespräch so erwähnt wurden, die euch in eurer praktischen Arbeit aber doch sehr wichtig sind? Gibt es noch Themen, die wir jetzt noch übergangen haben?
Diskriminierung und Stigmatisierung ist ein Thema, das ist, glaube ich, auch ein Dauerthema in der Wohnungslosenhilfe. Das ist mir schon ein Anliegen und ich habe lange in der Drogenhilfe, also in Hamburg auch gearbeitet und es ist eben, man schaut nicht so gerne hin, man ignoriert die Menschen gerne, man gibt seinen Obolus an bettelnde Menschen ab, aber eigentlich kommt man kaum mit ihnen in Kontakt und uns oder mir fällt immer wieder auf, welche Geschichten auch gerade im Osten jetzt, also ehemalige DDR-Bürgerinnen und Bürger doch bewegende Geschichten hinter sich haben und ja, das wäre mir, also mir ist das einfach ein Anliegen, dass die Gehör finden und dass man vielleicht auch mal fragt, warum jemand auf der Straße gelandet ist oder warum jemand bettelt. Und das, ja, also finde ich wichtig und wäre was Menschliches.
Jetzt wurde in dieser Covid-19-Ausnahmesituation ja auch immer zu mehr Solidarität aufgerufen. Vielleicht wäre das ja auch eine Option, dass mehr Menschen in der Gesellschaft halt sich auch mit den Menschen auf der Straße irgendwie zumindest versuchen, so eine Art Solidarität mit denen zu verspüren oder wahrzunehmen. Dann könnte sich vielleicht auch einiges verbessern.
Genau, hat ja auch stattgefunden. Wäre natürlich schön, wenn das auch außerhalb von diesem Lockdown oder Covid-19 auch noch weitergeführt wird in einer guten Struktur.
Und wenn ich noch zu dem Solidarität, also ist es Spenden etc., also monetäre Spenden oder auch Essen und so, das ist immer gut und richtig. Und ich sage jetzt mal ein bisschen verächtlich, das ist irgendwie nett, aber die ideologische Unterstützung und das sich damit auseinandersetzen mit dem Thema auch mit Obdachlosigkeit von Menschen, die eben nicht obdachlos sind und mit den Hintergründen dessen, das sehe ich, also würde ich jetzt als viel solidarischer betrachten, wenn man sich einfach dem nicht verschließt, dass es das gibt, dass Menschen auch in Elend leben, dass Menschen arm sind und dass es im Endeffekt jeden treffen kann. Aber es ist eben auch schwierig. Es ist schwierig, glaube ich, weil es eben die Abstiegsangst ist, weil es eben jeden treffen kann. Und das ist, ja, das sehe ich in meiner täglichen Arbeit immer wieder. Es kann einfach jeden treffen und darum will man vielleicht auch nicht so gerne darüber nachdenken.
Vielleicht wäre es auch wichtig, wenn die Menschen ein realistischeres Bild von den Menschen, die eben auf der Straße leben, haben. Ich hatte mich gestern mit den Punks von der Punkswerkkammer, so ein Selbsthilfebündnis von ehemals wohnungslosen Punks, unterhalten. Und ich glaube, im Gespräch kann man viele Dinge vielleicht dann erkennen, wo man sich selber auch mehr drin erkennt und dann vielleicht auch Vorurteile abbauen kann, halt, weil man selber sieht, oh, so weit, so viel anders als ich sind die jetzt gar nicht halt und die haben auch Probleme vielleicht, aber das sind Probleme, die man nachvollziehen kann. Vielleicht hakt sie auch da manchmal mit den Vorurteilen.
Ich glaube, es ist eben auch ein also wenn ich jetzt mal eine Medienkritik anbringen kann, es ist natürlich auch medial erstens ein unterrepräsentiertes Thema und häufig ist es eben nur verknüpft mit Einzelschicksalen und entweder armen oder also armen Menschen oder traurigen Geschichten oder eben auch, ich sag mal, aggressiven Geschichten, gerade im Drogenmilieu. Und ich denke, das wird dem Thema in keinster Weise gerecht und daher vielleicht auch viele Vorurteile nicht ins Gespräch zu gehen, auch eine Angst, eine gewisse Hemmschwelle, eine Berührungsangst mit Menschen, die könnten ja kriminell sein, sage ich mal. Und aus der Geschichte wissen wir ja auch, ist ja noch keine 40 Jahre her, dass man quasi als im Bundessozialhilfegesetz noch per Zwang als obdachloser, umherstreifender Mensch zwangs eingezogen wurde oder zwangsuntergebracht wurde. Also das lange Jahre ist es noch nicht her, dass sozusagen Obdachlosigkeit entkriminalisiert ist und darum steckt das vielleicht auch in den Köpfen noch fest.
Ein bisschen findet ja auch eine Sensationalisierung in den Medien oft statt oder im Polizeiticker kommt dann irgendeine Kurzmeldung, die dann so ein Bild festigt, eben was vielleicht dann, wenn man es hinterfragen würde, doch auch ganz anders aussehen würde. Also sind Menschen, die von Vorurteilen und verkürzten Darstellungen wahrscheinlich auch betroffen sind. Und ja, wie kriegt ihr das mit, so Diskriminierung auf der Straße, halt, dass Leute angemacht werden? Ist das bei euren Klientinnen ein Problem, von dem die berichten?
Also wir hatten jetzt vereinzelt Fälle, als das mit Covid losging, hatten wir vereinzelt Fälle, dass
Gruppen rumgerannt sind, die auch aggressiv gegenüber den wohnungslosen Menschen gewesen sind.
Mhm. Ja. Und die quasi direkt oder dafür verantwortlich gemacht haben, sie leben auf der Straße und verbreiten die Krankheit weiter.
Also und da kam es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen und Verletzungen, genau. Und ansonsten, ich glaube, im Straßenbild, die Menschen müssen sich oftmals auch mit blöden Sprüchen und Blicken auseinandersetzen.
Die Menschen fallen auf, teilweise gerade mit psychisch Kranken, das hatten wir jetzt noch gar nicht. Manche Menschen fallen einfach auf, natürlich im öffentlichen Bild, und das spielt natürlich die eben die Vorurteile mit hinein, dass man sie auch, also wir das ja auch öfter beobachten, man sie einfach ablehnt oder auch offen ablehnt, gerade was EU-Migrantinnen und Migranten betrifft. Also ich dieses Vorurteil von rumänischen Bettlerinnenbanden ist natürlich Quatsch, aber ich hatte vorher in der Innenstadt gearbeitet, das habe ich dort auch erlebt, dass Passantinnen und Passanten das annehmen und dadurch auch die Menschen quasi auch anpöbeln und sie verächtlich als Bettlerinnenbande stigmatisieren.
Ja, ein Blick hinter die Kulissen und ein bisschen solidarischerer Blick wäre auf jeden Fall da notwendig. Ja, dann sind wir beinahe am Ende des Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden, bei Christian und bei Melanie vom Streetwork und des Suchtzentrums Leipzig.